Das Bankenproblem. Wie wir gesehen haben, bereiten bei der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung Aktivitäten Probleme, die der Wirtschaft Wert hinzuzufügen scheinen, deren Output jedoch kein Preis beigemessen ist. Viele Dienstleistungen von Staat und Freiwilligensektor fallen in diese Kategorie, desgleichen Produkte des privaten Sektors, die unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, wie etwa Googles Suche und Mozillas Browser. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen messen diesen für gewöhnlich einen Wert bei, ungeachtet aller Einwände seitens der Freimarktler, dass nicht gehandelte Güter und Dienstleistungen von Produzenten des Marktsektors quersubventioniert und damit eine Belastung für diesen seien, was zu einer Minderung der nationalen Produktivität führe. Ein ähnlich gravierendes Problem ergibt sich, wenn Preise für ein Produkt oder eine Dienstleistung ohne offensichtlichen Wert verlangt werden und dabei Profite entstehen. In den meisten Teilen der Wirtschaft klassifiziert und verurteilt man so etwas als Monopolrente, Rentenextraktion. Sowohl der Händler, der ein Produkt auf dem Markt aufgekauft hat und dieses durch Knapphaltung des Angebots zu Höchstpreisen wieder verkaufen kann, als auch derjenige, der sich allein um der Provision willen zwischen Käufer und Verkäufer stellt, bevor er die beiden zusammenbringt, wird aus demselben Grund als unproduktiver Profitmacher verurteilt, wie der Straßenräuber der Reisende um ihre Barschaft erleichtert, bevor er sie ihres Weges ziehen lässt. Bis in die 1970er Jahre hinein sah man den Finanzsektor als Verteiler, nicht als Schöpfer von Wohlstand. Seine Aktivitäten galten als steril und unproduktiv. Zu dieser Zeit verschob eine Kombination aus wirtschaftlicher Neubewertung des Sektors und politischem Druck seitens des Sektors selbst die Finanzbranche in die Produktionsgrenze und richtete damit erheblichen Schaden an. Das ganze 19. Jahrhundert hindurch war man in Europa staatlicherseits davon überzeugt, dass Banken den Wert mehrten und unabdingbar seien, sowohl für die industrielle Modernisierung als auch das Wirtschaftswachstum. Besonders erpicht war man auf die Förderung von Investmentbanken, die man als unabdingbar dabei erachtete, Mittel in produktive Investitionen zu lenken und Firmen und Industrien zu koordinieren, um die Effizienz und die Rendite dieser Investitionen zu erhöhen. Die Bedeutung von Investmentbanken bei der Einspeisung von Mitteln professioneller Investoren in produktive Industrien kletterte auf der politischen Tagesordnung nach oben, da die ersten Sparkassen Einlagen von Privathaushalten oft bei betrügerischen oder exzessiv riskanten Geldgeschäften verloren, sodass sie sich dahingehend reguliert sahen, ihr Geld vorwiegend in Staatsanleihen anzulegen. Indem der Staat nur wenigen Investmentbanken eine Lizenz erteilte, gewährte er ihnen die Monopolmacht, die nötig war, um die Expansion verwandter Industrien zu koordinieren und so den Profit zu erzielen, der hohen Risiken wegen nötig war. Die einzigartige Rolle der Banken bei der Entwicklung erkannten einige Ökonomen Mitte des 20. Jahrhunderts an, allen voran Joseph Schumpeter 1934 und Alexander Gerschenkron 1962. Das Bankenproblem ergab sich daraus, dass mit fortschreitendem 20. Jahrhundert die Rolle der Banken als Motoren der wirtschaftlichen Entwicklung in der Theorie wie in der Praxis stetig zurückging, während ihre Erfolge bei der Produktion von Umsätzen und Profiten mittels von Privathaushalten, Unternehmen und öffentlicher Hand finanzierter Geschäfte stetig zunahm. Die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, VGR, trugen diesem in der Mitte des 20. Jahrhunderts rasant wachsenden Teil der Wirtschaft jedoch keine Rechnung. Ökonomen wie Schumpeter und Gerschenkron, die den Banken zwar eine Schlüsselrolle bei der wirtschaftlichen Entwicklung zugeschrieben hatten, ließen keinen Zweifel daran, dass sie das durch ein gewisses Maß an Monopolmacht erreichten und sowohl Renten als auch Profite kassierten. Der gängigen Meinung nach waren Banken weiterhin Intermediäre, die für die Zusammenführung von Käufern und Verkäufern bzw. Kreditnehmern und Sparern Gebühren kassierten, mit anderen Worten Einkommen eher daraus bezogen, Wert von anderen abzuschöpfen, als selbst welchen zu generieren. Mehr noch, ziehen wir heute die Wertschöpfungsformel Einkommen plus Profite heran, sehen wir, dass der Finanzsektor weit davon entfernt ist, 7,2% des BIP zur britischen Wirtschaft beizutragen und 7,3% zur US-amerikanischen, wie in den VGR 2016 ausgewiesen. In Wirklichkeit ist sein Beitrag zur Produktion, Output, gleich null, wenn nicht gar negativ. Diesen Maßstab angelegt, ist er für die Gesellschaft von Grund auf herzlich unproduktiv. So präsentierte sich das Bankenproblem für die Buchhalter der Nation als Kuriosum. Traditionell beziehen Geschäftsbanken wie auch die meisten Investmentbanken einen Gutteil ihres Einkommens aus Zinsunterschieden. Sie erhalten höhere Zinsen für ihre Kredite an Kunden als die Zinsen, die sie selbst für geborgte Mittel bezahlen. Das Erheben von Zinsen rechtfertigt sich auf mehrere komplementäre Arten. So heißt es zum Beispiel, sie seien eine Belohnung fürs Warten, kompensieren die Verleiher dafür, sich an ihrem Geld nicht sofort erfreuen zu können, schließlich erlauben sie die Benutzung jemand anderem. Außerdem kann man sie als Belohnung für das Risiko sehen. Geld, das nicht sofort ausgegeben wird, könnte später weniger Befriedigung bringen, wenn zum Beispiel die, die es zwischenzeitlich benutzen, es teilweise oder ganz verlieren, oder wenn es durch Preiserhöhungen oder Änderungen im Wechselkurs einen Teil seiner Kaufkraft einbüßt. Wenn man es nicht unter die Matratze legt, wird nicht ausgegebenes Geld in der Regel an andere verliehen, und das ohne Garantie, dass eine jetzt verliehene Summe zur Gänze und rechtzeitig zurückbezahlt wird. Der Schuldner könnte das Geld durch eine gescheiterte geschäftliche Unternehmung verlieren oder einfach die Rückzahlung verweigern und das Geld stehlen. Weit davon entfernt, wucherisch zu sein, lässt sich die Zahlung von Zinsen als Belohnung für den Verleiher dafür sehen, dass er das Risiko auf sich nimmt, es womöglich nie wiederzusehen. Je höher das Risiko, desto höher der Zinssatz, der sich dafür rechtfertigen lässt. Zinsen eine wirtschaftliche Funktion beizumessen, erklärt jedoch noch nicht, wie Banken Wert schaffen. Traditionell haben Ökonomen das Bankenproblem durch die Annahme gelöst, dass Banken Wert auf andere Weise schaffen und ihre Zinsdifferenz als indirekte Möglichkeit einsetzen, an diesen Wert zu kommen, da er aus der Lieferung von Dienstleistungen stammt, die nicht direkt zu bepreisen sind. Das Bankwesen, so ihre Logik, erbringt drei wesentliche Dienstleistungen. Fristentransformation, die Umwandlung von kurzfristigen Einlagen in Hypotheken und Geschäftskredite, Liquidität, die sofortige Verfügbarkeit von Bargeld durch kurzfristige Kredite oder das Überziehen des Kontos für Geschäfte und Privathaushalte, die etwas zu bezahlen haben, und schließlich, womöglich der wichtigste Dienst, die Bonitätsbeurteilung. Die Prüfung von Darlehensanträgen, um zu entscheiden, wer kreditwürdig ist und zu welchen Konditionen das Darlehen zu vergeben ist. Abgesehen davon, dass sie finanzielle Mittel von Verleihern zu Käufern dirigieren, bringen Banken mittels diverser Zahlungssysteme Käufer und Verkäufer zusammen. Diese Aktivitäten, vor allem die Umwandlung kurzfristiger Einlagen in langfristige Darlehen und die Liquiditätsgarantie an Kunden mit Kontokorrentkrediten, bedeuten auch einen Risikotransfer von anderen Unternehmen des privaten Sektors auf die Banken. Dieses Bündel von Dienstleistungen fasst man unter dem Begriff der finanziellen Mittlertätigkeit zusammen. Man geht davon aus, dass Banken, anstatt für diese Dienstleistungen ausdrücklich Gebühren zu verlangen, eine indirekte Gebühr dadurch erheben, dass sie Geld zu höheren Zinssätzen verleihen als denen, zu denen sie welches borgen. Die Gebühr für indirekt erfasste Dienstleistungen der finanziellen Mittlertätigkeit, IEDFM, errechnet sich aus dem möglichen Aufschlag der Bank, der Differenz zwischen dem Zinssatz, den Kreditnehmer der Bank bezahlen, und dem Zinssatz, den die Bank den Einlegern zahlt. Die staatlichen Statistiker gehen dabei von einem Referenzzinssatz aus, den Kreditnehmer wie Kreditgeber zu zahlen bereit sind bzw. erhalten. Die reinen Mittelaufnahmekosten. Sie nehmen die indirekt erfassten Dienstleistungen der finanziellen Mittlertätigkeit als das Maß, in dem Banken die Zinsen von Kreditgebern unter und oder die Zinsen der Kreditnehmer über diesen Referenzzinssatz drücken können, multipliziert mit dem Bestand an ausstehenden Krediten. Das Fortbestehen dieses Zinsunterschieds ist den Erfindern der indirekt erfassten Dienstleistungen der finanziellen Mittlertätigkeit zufolge ein Zeichen dafür, dass Banken eine nützliche Aufgabe erledigen. Je größer die Lücke zwischen Ihrem Zinssatz für Ausleihungen und dem Zinssatz, zu dem Sie selbst borgen, desto besser machen Sie wohl Ihre Arbeit. Das gilt insbesondere angesichts der Tatsache, dass es den großen Banken seit Ende der 1990er Jahre gelungen ist, für ihre Dienste auch direkte Gebühren zu erheben. Und das über die indirekt mittels besagter Zinslücke erhobenen Gebühren hinaus. Dieser Logik zufolge leisten Banken einen positiven Beitrag zur nationalen Produktion, Output, und ihre Fähigkeit, die Kosten für die Kreditaufnahme über die Kosten für die Kreditvergabe hinauszuheben, dient als wesentliches Maß für diesen Beitrag. Vorgeschlagen hat man die Aufnahme der IEDFM in die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zum ersten Mal 1953. Aber da man bis in die 1990er Jahre hinein davon ausging, dass die Dienstleistungen dahinter in ihrer Gesamtheit von Finanz- wie nichtfinanziellen Unternehmen verbraucht wurden, schafften sie es nicht ins Endergebnis. Die revidierte Version des SNA von 1993 jedoch setzte den Prozess in Gang, die IEDFM als wertschöpfend und damit als Beitrag zum BIP zu zählen. Damit wurde, was eben noch als tote Kosten galt, über Nacht zu einer Quelle für Mehrwert. Offiziell lanciert wurde diese Änderung dann auf einer Konferenz der International Association of Official Statistics 2002. Aufnahme in die meisten nationalen Gesamtrechnungen fand sie schließlich gerade rechtzeitig zum Finanzcrash von 2008. Selbstverständlich sind Bankdienstleistungen nötig, damit sich die Räder der Wirtschaft drehen. Daraus folgt jedoch nicht zwangsläufig, dass Zinsen und andere Gebühren, die man den Nutzern von Finanzdienstleistungen abverlangt, einen produktiven Output darstellen. Würden alle Unternehmen ihre geschäftlichen Investitionen über Gewinnrücklagen, den Teil der Profite, der nicht an die Aktionäre geht, finanzieren und alle Haushalte ihre Kosten mit Ersparnissen bestreiten, bräuchte der private Sektor nicht zu borgen. Entsprechend bräuchte auch niemand Zinsen zu zahlen und Darlehen von Banken wären überflüssig. Die Bilanzierungsrichtlinien für die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen erkennen diese Ungereimtheit insofern an, als dass sie in den Gebühren für Finanzdienste, IEDFM, zuzüglich direkter Gebühren und Entgelte, Produktionskosten von Unternehmen bzw. Staat sehen. Diese Produktion seitens der Finanzinstitute zur Finanzierung der Aktivitäten von Unternehmen und Staat verschwindet auf der Stelle in Vorleistungen des öffentlichen und des nicht finanziellen privaten Sektors. Es ist allein der Fluss von Gütern und Dienstleistungen aus nicht finanziellen Unternehmungen und dem Staat, der im Endergebnis als Produktion zählt. Ausnahmen macht man dabei hinsichtlich Finanzdienstleistungen für die Privathaushalte und gebietsfremde, das heißt anderen Volkswirtschaften zugehörigen Unternehmen. Diese Dienstleistungen sowie von Finanzinstituten erhobene direkte Gebühren und Entgelte werden als Produktionsergebnis behandelt und zählen entsprechend mit allem, was Privathaushalte und Gebietsfremde sonst noch konsumieren, zum BIP. Das stete Ansteigen der Kreditaufnahme bzw. der Verschuldung privater Haushalte in Großbritannien, den USA und den meisten anderen OECD-Staaten seit den 1990er Jahren hat durch den zunehmenden Fluss von Zinszahlungen privater Haushalte den gemessenen Beitrag der Banken zum BIP automatisch in die Höhe getrieben. Die zunehmend riskante Art der Kreditvergabe an zahlungsschwache und bereits verschuldete Haushalte erhöhte diesen gemessenen Beitrag zusätzlich. Schließlich trieb sie die Zinssätze weiter über die Referenzrate hinaus, ohne dass sie adäquat den steigenden Risiken angepasst waren. Mutmaßlich falsche Angaben über den Interbankzins, der für gewöhnlich als Referenzrate dient, trugen womöglich während des LIBOR-Skandals von 2008 zu dieser Entwicklung bei. Die IEDFM hat dafür gesorgt, dass der Beitrag des Finanzsektors zum BIP seit den finanziellen Turbulenzen von 2008 und 2009 weiter angestiegen ist, vor allem in den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Wenn aber die Dienstleistung der Mittlertätigkeit effizienter wird, dann sollte sie doch eher weniger vom Output des Kunden absorbieren als mehr. Entsprechend sollte sie einen kleineren Beitrag zum BIP leisten, je effizienter sie wird. Immobilienmakler zum Beispiel generieren Einkommen durch Vermittlungsgebühren, die beim Verkauf einer Immobilie anfallen. Wenn sie effizienter werden, wird der Wettbewerb den Provisionssatz nach unten treiben und die verbleibenden Player werden mit geringeren Provisionen überleben. Sie müssen eben die Kosten reduzieren. Unter dem Strich jedoch leisten sie dann einen geringeren Beitrag zum BIP. Für den Finanzsektor gelten andere Regeln. Die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen behaupten heute, es gehe uns besser, wenn ein größerer Teil unseres Einkommens in die Taschen von Leuten fließt, die unser Geld verwalten oder die mit ihrem eigenen Geld spekulieren. Wenn professionelle Investoren davon profitieren, dass sie während eines Booms in Eigentum investieren, werden neue Bilanzierungsmethoden diese Profite als Anstieg ihres Beitrags zum BIP registrieren. Eine weitere spekulative Strategie, deren Zunahme nach der neuen Bilanzierungsmethode zum BIP beiträgt, ist das Short-Selling, der Leerverkauf, bei dem man einen Vermögenswert borgt und in der Erwartung verkauft, ihn kurz darauf, Short, zu einem günstigeren Preis zurückzukaufen. Wenn Geld damit verdient wird, mit vermögenswertbezogenen Investments vor einer Bässe Short zu gehen, wie das etwa der Hedgefondsmanager John Paulson vor dem Crash 2008 gemacht hat, dann erhöht dieser Profit das BIP. Überlegen Sie mal, wenn zum Beispiel die Fahrpreise für Busse effektiv steigen, dann würden wir doch wohl wissen wollen, warum die Busunternehmer nicht mehr so effizient arbeiten wie bisher und etwas gegen die unter ihnen unternehmen, die mit ihrer Monopolmacht die Preise nach oben getrieben haben, oder nicht? Wenn jedoch die Preise für finanzielle Mittlertätigkeiten effektiv steigen, dann feiern wir die Herausbildung eines robusten und erfolgreichen Banken- und Versicherungssektors. Den Theorien zufolge, die den Finanzsektor als produktiv betrachten, schadet seine unaufhörliche Expansion der Wirtschaft keineswegs. Im Gegenteil, ihrer Ansicht nach fördert sie den Kreislauf von Gütern und Dienstleistungen. Nur machen Investmentfonds und Banken ihre Geschäfte allzu oft nur um des eigenen Profits willen, anstatt die Profite in anderen Formen von Investitionen, wie etwa grüne Technologien, zu dirigieren. Macquarie, die australische Bank, die durch Aufkäufe im Rahmen der Privatisierung zu einem der größten Infrastrukturinvestoren der Welt geworden ist, kam rasch in Verruf damit, gegen diese Vermögenswerte zusätzliche Schulden aufzunehmen, wodurch ein immer größerer Teil ihrer Einkünfte, von Ausschüttungen an die Aktionäre abgesehen, in die Zahlung von Zinsen ging. Nachdem die Bank 2006 Thames Water erworben hatte, blähte sie die Schuldenlast von Großbritanniens größtem Wasserversorger unter Einsatz verbriefter Anleihen als Sicherheit bis 2012 von 3,2 Milliarden auf 7,8 Milliarden Pfund auf. Dringend benötigte Investitionen in die Infrastruktur blieben dabei außen vor. Macquaries Strategie löste Alarm unter Umweltschützern aus, als die Bank 2017 die Green Investment Bank kaufte, einen der großen Finanziers von Naturschutzprojekten und erneuerbaren Energien. Die britische Regierung hatte die Bank erst 5 Jahre zuvor eingerichtet. Dem nicht genug, versuchen Finanziers in dem Augenblick, in dem sie merken, dass hinter ihren Verbindlichkeiten herzlich wenig Wert steckt, weitere Schuldtitel auszugeben, um sich zu refinanzieren. Geht das nicht mehr, kommt es zur Schuldendeflation, wie der, die 2007 bis 2008 in den Vereinigten Staaten und Europa einsetzte und noch heute, 10 Jahre später, weltweit auf die Wachstumsraten drückt. Damit trägt die Gesellschaft allgemein die Kosten der Spekulationsmanie. Die Arbeitslosigkeit steigt und Löhne stagnieren. Es trifft vor allem die, die während der vorangegangenen wirtschaftlichen Expansion auf der Strecke geblieben sind. Anders ausgedrückt, dem Anteil der Arbeiterschaft am Ertrag wird Wert entzogen, um die Unternehmensprofite wiederherzustellen. Es ist also schwierig, den Finanzsektor für etwas anderes zu halten als einen Rentier, jemanden, der Wert abschöpft. Und das war auch das allgemeine Urteil der Ökonomen über den Finanzsektor bis in die 1970er Jahre hinein, wie es sich in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen niedergeschlagen hatte. Bis man die bewusste Entscheidung traf, den Banken und ihren Aktivitäten auf dem Finanzmarkt mehr Wert beizumessen. Die Gewinne des Finanzsektors, die Ökonomen zuvor ohne große Probleme der Monopolmacht der Banken zugeschrieben hatten, wurden mit dieser Entscheidung zu Ergebnissen produktiver Aktivitäten umdeklariert. Mitsamt Skaleneffekten und der Erkenntnis staatlicherseits, die größten von ihnen seien zu groß zum Scheitern. Die Neuziehung der Produktionsgrenze, die nun auch den Finanzsektor umfasste, war zum Teil eine Reaktion auf massives Lobbying seitens der Banken, das an sich schon ein Merkmal ihrer Marktmacht und ihres Einflusses war. Indem man die Finanzwirtschaft als große und wachsende Quelle nationaler Produktion darstellte, war es mit der Logik der herkömmlichen Regulierung des Sektors vorbei. Hatte man darin zuvor einen Schutzmechanismus gegen fahrlässige Verwegenheit und Rent-Seeking gesehen, stellte man sie jetzt als Hemmschuh für einen lukrativen Handel mit Geld und Risiken dar.